Heute haben wir als Predigtabschnitt einen Text aus dem Matthäusevangelium und dieser Text hat es doch ziemlich in sich. Ich will uns ihn gerade mal lesen, wie es da im Evangelium steht. Jesus sagt da in aller Schärfe: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Ein radikaler Text. Geht's noch? Wer Vater und Mutter mehr liebt, wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das ist gerade so, wie wir es vorhin von Tobias gehört haben, mit seinem Zeugnis. Wie ist die Rangordnung und der Stellenwert auch in unseren familiären Beziehungen? Wer ist da an erster Stelle? Wer kommt dann? Diese Kinder, die brauchen die Liebe, die volle Liebe natürlich, damit sie gedeihen und wachsen können. Aber ich denke, Jesus zielt hier auf etwas anderes ab. Auf was? Ich will es mal so einleiten. Wir leben in einem Land, in einem freien Land. Und Religionsfreiheit, das ist bei uns im Grundgesetz garantiert. Übergriffe und Spott gibt es natürlich immer wieder. Und wir sind als Christen in diesem Staat geschützt, das glauben zu dürfen, was Christen glauben. Natürlich ärgert es uns vielleicht, dass es auch viele andere gibt in unserem Staat, die ganz anderes oder diffuses glauben. Und dann denken wir manchmal, Herrschaft, mussten das sein. Aber dieses Gesetz schützt uns alle. Als ich selber Interesse am Glauben fand, das war so meine erste Erfahrung, was das anlangt, musste ich mir, als ich 16 war, danach jahrelang anhören, wie bigottisch ich geworden bin. Bigottisch, ich kannte das Wort vorher gar nicht. Aber in meiner Familie verstand man es gar nicht, dass ich plötzlich in eine Bibelstunde gehe oder in einen Kirchenchor gehe. Das war völlig fremd. Diese Freiheit gilt für die westliche Kultur insgesamt. Wir leben vom Erbe dieser Kultur, dessen, was da Christen über Jahrhunderte an Werten gelebt haben. Wir leben im Sinne von Freiheit, Menschenrechte, Gleichheit aller, Respekt voreinander und gegenseitige Achtung. Das stammt alles von daher. Wir sind sozusagen in einem Komfortland für das Christsein. Gleichzeitig aber, in dieser Stunde, wo wir jetzt Gottesdienst feiern, gibt es in dieser Welt die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Und das geschieht nicht nur in islamischen Ländern, auch da, wo Hinduismus gegen Christen vorgeht. Das gibt es da, wo Staatsideologien geprägt sind und Christen unter Druck setzen. Überall, wo die Ideologie herrscht, wird schwierig für den christlichen Glauben. Nach einer neuen Einschätzung leiden mehr als 200 Millionen Christen unter einem hohen Maß an Verfolgung, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Die 10 Länder mit der meisten Christenverfolgung sind Nordkorea, Somalia, Afghanistan, Pakistan, der Sudan, Syrien, Irak, Iran, Jemen und Eritrea. Die Liste ist noch länger. Es werden über 50 Staaten genannt. Und immer wieder sehen wir im Fernsehen, wenn radikale Nachbarn Kirchen angreifen und Christen im Gottesdienst sogar töten. In der Umwelt des Neuen Testaments erwartete man das Kommen des Messias als ein Ereignis, das im Ergebnis Frieden auf die Erde bringt. Doch Jesus als Gottes Sohn macht deutlich, dass es auch ernst sein kann, wenn man ihm nachfolgt. Es kann Konflikte geben in den eigenen Familien. Ein Vater wendet sich gegen den Sohn, weil dieser Christ geworden ist. Eine Tochter wendet sich gegen die Mutter, weil sie glaubt. Auch heute noch passieren solche Konflikte, gerade in Ländern mit starken Sippenstrukturen, in denen Religionsfreiheit vielleicht auf dem Papier steht, aber es in diesen Familien nicht geduldet wird, dass ein Mitglied, zum Beispiel einer muslimischen Familie, sich dann für den christlichen Glauben entscheidet. Das geht nicht. In der Folge werden solche Christen aus ihrer Familie dann ausgeschlossen und dann auch ausgeschlossen aus der Versorgungsgemeinschaft dieser Familie. Viele Beispiele finden sich übrigens auf einer Homepage von Open Doors. Das ist eine christliche Gesellschaft, die sich um verfolgte Christen kümmert. Wie auch dieses Beispiel zeigt. Da berichtet eine junge Frau: Meine Mutter zerbrach meine Brille. Und das tat sie mit den Worten: Ich will nicht, dass du weiter sehen kannst, denn du hast die Bibel gelesen. So brutal kann das sein, hier in einer muslimischen Familie, wo sich eine Mutter gegen ihre Tochter stellt, des christlichen Glaubens wegen. Jesus warnt noch seine Jünger: Passt auf, man wird euch mit mir identifizieren und ihr müsst womöglich Dinge leiden, die mich treffen werden. Diese ersten Christen gingen fest davon aus, dieser Jesus ist es dennoch wert, an ihn zu glauben. Warum? Gott gibt es. Und Gott hat sich in Jesus Christus gezeigt. Er ist der Sohn Gottes. Natürlich, wenn es für einen Menschen Gott nicht gibt, dann ist dieser Anspruch von Jesus von keiner Bedeutung. Wenn es aber Gott gibt, und das ist eine Frage, die müssen wir selber beantworten, jeder für sich, wenn es Gott gibt, wenn man mit diesem Gott in Frieden kommen will, dann führt an diesem Jesus Christus kein Weg vorbei. Wer erkennt, dass es diesen Schöpfer der Welt gibt, für den wird die Frage wichtig: Wie entsteht Frieden zwischen Gott und mir? Zwischen diesem Herrn der Welt und mir als Mensch. Und wenn man sich dann klar macht, wie dieser Friede möglich wurde, wird das ganze Ausmaß bewusst, was es Gott gekostet hat, mit uns Menschen Frieden zu schließen. Gott wurde in seinem Sohn Jesus Christus Mensch, ein Mensch wie wir. So können wir ihn verstehen und können mit ihm leben. Jesus Christus nahm alle Schuld und Sünde der Menschen auf sich und sühnte die Schuld der Menschen am Kreuz auf Golgatha. Deshalb finden wir in jeder Kirche, ob katholisch oder evangelisch, finden wir dieses Kreuz am Altar. Eine Hinrichtungsszene. Wenn ein Mensch in diese Kirche eintritt, der aus einer völlig anderen Kultur kommt, aus einer fernöstlichen Kultur, mit dem christlichen Glauben keine Verbindung hatte und diesen Raum betritt und sieht das, der sagt: Geht's noch? Wie können denn die eine Hinrichtungsszene an ihren heiligsten Ort stellen? Was soll denn das? Ja, was soll es denn? Uns zeigt es, die wir das kennen und wissen, was Christsein bedeutet: Gott hat sein Leben gelassen. Der Sohn Gottes hat sein Leben gelassen, dass wir Frieden mit Gott haben können. Jetzt hat ein Christ Zugang zu Gott. Und so finden Christen zu einer tiefen Beziehung zu Jesus Christus. Ein Christ nimmt wahr, wie ihm neues Leben entstanden ist, ein neuer Mensch. Er freut sich über die Hoffnung, die er hat, über die Zukunft, die ihm Gott schenkt. Er entdeckt in sich ein Leben, das nicht aufhört, selbst dann, wenn man hier stirbt. So sagt der Hebräerbrief, auch wenn euch alles weggenommen wird, freut ihr euch doch, weil ihr wisst, dass es eine bleibende Habe gibt, einen Besitz, der nicht vergeht. Ein Christ beginnt in dem Bewusstsein zu leben, dass es noch ganz andere Werte und Hoffnungen gibt, als die Dinge, die hier immer favorisiert werden. Hier zählt Geld, Besitz, Ehre, Anerkennung. Das sind Werte, nach denen wir gewohnt sind zu streben. Aber für einen Christen, der Jesus nachfolgt, da schieben sich neue Werte ins Leben. Nämlich, dass es möglich ist, ein Leben zu haben. Dass es möglich ist, ein neuer Mensch zu sein. Dass es ein Leben geben wird bei ihm, ohne Leid und ohne Schmerzen. Die Jünger von Jesus haben das erkannt. Einmal fragt einer, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist das Wissen, dass es hinter dieser sichtbaren Welt eben diese unsichtbare Wirklichkeit gibt. Dies gibt Christen das Bewusstsein von Freiheit, wie immer auch die äußeren Umstände sind. Und das gibt Zuversicht auf dem Weg, auch auf dem letzten Weg. Und das gibt eine innere Beziehung zu Jesus, die viel mehr wiegt als alles andere, als alle menschlichen Beziehungen, die wir haben. All dieses Wissen lässt die Jünger entscheiden, bei Jesus zu bleiben und mit Jesus zu leben. Aber warum? Warum erregen Christen bei anderen so viel Anstoß? Eigentlich sind wir doch nette Leute. Also ich gehe immer von mir aus, ich bin schon unmöglich, aber so ganz unmöglich bin ich auch nicht. Und eigentlich strenge ich mich an, ein netter Mensch zu sein. Aber warum erregt das manchmal Anstoß, dass ich Pfarrer bin, dass ich Christ bin, dass ich als Christ bewusst versuche zu leben? Natürlich, weil ich das auch als Mensch lebe. Aber hier geht es um etwas anderes. Da heißt es, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und das steht jetzt zwar im deutschen Text, wer Vater oder Mutter mehr liebt, dieses Wort lieben. Im Griechischen heißt es aber mehr menschliche Zuneigung oder auch Sympathie. Christen erleben aber in ihrer Beziehung zu Gott eine andere Liebe, die göttliche Liebe, die heißt griechisch Agape. Was ist das für eine Liebe? Menschen mögen mich, solange ich bestimmten Anforderungen genüge. Weiche ich aber von diesen Anforderungen ab, gibt es Ärger und Streit. Zum Beispiel, jetzt haben Sie diese wunderschönen und hübschen Kinder. Und wir haben sie getauft. Solange die in der Spur laufen, ist alles gut. Wenn die aber außerhalb der Spur sind, dann wird man nervös. Dann tun die nicht, was wir wollen. Und wenn dann Kinder sich anders entwickeln, andere Berufswünsche haben als wir, andere Wege gehen, als wir uns vorstellen könnten, dann gibt es manchmal Streit. So schnell geht das. Auch zwischen Paaren geht es manchmal schnell. Man liebt sich, wie man sagt. Man steht zueinander. Aber dann gibt es manchmal Streit, allein wegen Ordnungssinn. Ja, was ist Ordnung in einer Wohnung? Und da kann man sich so trefflich streiten, dass man hintereinander kommt. Die göttliche Liebe kennt das nicht. Agape heißt, Gott liebt mich, wie ich bin. Ohne Einschränkung, ob ich die Senftube so oder anders ausdrücke, da gibt es Freiheit. Ob ich diesen oder einen anderen Weg gehe, Gott bringt mich durch. Er gibt mir seinen Heiligen Geist, er gibt mir die Gebote, es gibt mir das Wort Gottes in die Hand, damit ich auf seinem Weg bleiben kann. Aber innerhalb dieser Wege haben wir viel Freiheit, die man als Christ nicht mehr missen will. Und oft ist es gerade diese Freiheit, die Ärgernis erregt. Die Werte verändern sich. Und was hier große Bedeutung hat, das ist für einen Christen manchmal ganz anders besetzt. Wenn zum Beispiel ein Christ an ethische Grenzen stößt, soll man, darf man um des Erfolges willen lügen? Darf man das? Immer wieder begegnen Menschen an einem Arbeitsplatz, wo erwartet wird, du sagst jetzt den Liefertermin dazu. Und alle wissen, diese Zusage ist einfach Quatsch. Nicht einhaltbar. Und wenn der Kunde anruft, dann bestätige ihm den Liefertermin nächste Woche. Und alle wissen, nächste Woche wird es nie geliefert. Geht das? Geht das nicht? Das ist manchmal für einen Christen richtig heftig schwer. Dann gibt es bei Christen die Klarheit, dass es nur einen Weg zu Gott und zu dieser Freiheit gibt. Jesus sagt ja, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In der Tat gibt es diese Freiheit, diese Zukunft und Hoffnung nur durch Jesus. Er tat alles, damit es zwischen ihm und uns Frieden gibt. In vielen Religionen heißt es anders. Da muss ich dieses oder jedes tun, damit Frieden entsteht. Ein Christ will daher diesen Jesus Christus nicht mehr missen. Er spürt diese Liebe zu Gott und das trägt. Selbst wenn es die eigenen Angehörigen nicht verstehen. Das ist dann menschlich sehr schwer und in Verfolgungssituationen sehr schlimm und furchtbar. Aber eine Gewissensbindung lässt sich nicht mit Druck und Zwang auflösen. So können wir als Christen im Moment für unsere Freiheit in unserem Land nur dankbar sein und für die vielen Schwestern und Brüder in der Welt, die verfolgt werden, nur Fürbitte halten und uns für sie einsetzen. Amen.